Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Es gibt's immer wieder und es ist immer wieder erstaunlich. Manchmal blüht eine Kulturform gerade dann auf, wenn die Rahmenbedingungen eigentlich denkbar schlecht sind. Das Klaviertrio in der Schweizer Jazzlandschaft zum Beispiel. Klaviertrios, also die Besetzung Klavier, Bass, Schlagzeug, das gibt's ja mehr als genug, würde man denken. Vor allem mangelt es nicht an fast überlebensgroßen Vorbildern, à la Keith Jarrett oder Bill Evans. Und gerade für Jazzmusiker in der Schweiz ist der Überlebenskampf in den letzten Jahren ja immer härter geworden. Aber immer wieder spielen neue Trios CDs ein und ältere Hasen im Geschäft überraschen mit innovativen Ideen. Kurz, die Lust am Format Piano-Trio, die ist offenbar nicht nur ungebrochen, sondern sie erlebt einen regelrechten Höhenflug. Über diesen musikalischen Höhenflug, aber auch wie Jazzmusiker in der Schweiz mit dem wirtschaftlichen Druck umgehen, darüber unterhalten sich nun Peter Bührli, Bert Blaser und Jodo Kess.
Peter Bührli, Bert Blaser, wir haben in der Jazzredaktion immer wieder festgestellt, dass es unglaublich viele Piano-Trios gibt, also die Besetzung Klavier, Bass, Schlagzeug im Jazz. Kann man von einem Boom reden in Sachen Klaviertrio? Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Kommt ein bisschen darauf an, wo dieser Boom stattfindet. Auf jeden Fall findet er statt in Japan. Ich habe einige CDs produziert, die von japanischen Labels veröffentlicht wurden und habe erstaunliche Zahlen gehört, wie die CDs sich in Japan in der Szene verkauft haben. Die Japaner haben aus einem mir nicht bekannten Grund eine Schwäche für Piano-Trios.
Scheint ein eigener Markt zu sein.
Absolut.
In der Musikszene Schweiz, Themenwoche, ist es auch ein schweizerisches Phänomen?
Es ist insofern ein schweizerisches Phänomen, als wir wirklich eine Vielzahl von Piano-Trios hierzulande haben, die auch stilistisch sehr breit aufgestellt sind. Nicht zuletzt ist das der Anlass, wieso dass wir diese Sendung hier überhaupt machen.
Man muss aber auch sagen, dass wir kaum wissen, wie es im Ausland aussieht, in dem die Piano-Trios, von denen hier die Rede sein soll, schweizerisch funktionieren und auch in der Schweiz wahrgenommen werden von ein Boom in Deutschland würden wir eben gar nichts erfahren. Wir kennen unsere internationalen Pianisten Anke Helfrich, Julia Hülsmann, aber der große Rest, den kennen wir nicht. Vielleicht gibt es den dort.
Was für Faktoren sind es vielleicht ganz kurz vorweggenommen, die das Ihrer Meinung nach ausmachen, dass es dieses Format, ausgerechnet dieses Format, einen Boom erlebt?
Ich denke, es ist das kleinstmögliche Format, das kleinstmögliche Orchester, wo offen, demokratisch improvisiert werden kann, ohne dass die Musiker einander im Weg stehen. Das ist das ideale Format für Interaktion, auch in dem eben die Funktionen zwar verteilt sind, aber trotzdem nicht fest sind.
Pianisten sind ja oft Leader in eigener Sache und Komponisten, und wenn sie in einem Piano-Trio-Format auftreten und ihre Kompositionen realisieren, merkt man natürlich schon, das ist für sie das geeignete Format, mal Ideen auszuprobieren, neues Material hinzustellen und auch auf die unkomplizierteste Art zu realisieren.
Neues Material von einem sehr jungen dieser Leader in Sachen Piano-Trio in der Schweiz kommt jetzt von Yves Tyler. Dieses Stück heißt Rasant. Rasant unterwegs mit dem Titel Rasant ist hier Yves Tyler, der Pianist mit seinem Trio. Was macht er jetzt mit dem Trio-Format, Bert Blaser und Peter Bührli?
Yves Tyler scheint mir, spielt das Format wie eine Rockband, was natürlich seinem Alter entspricht.
Wie meinst du das, er spielt es wie eine Rockband?
es ist nicht das klassische Klaviertrio, wie wir das uns gewohnt sind, sondern mir scheint, er denkt vielmehr für die ganze Band, nicht vom Klavier aus und mit dem Vertrauen darauf, dass seine Begleiter dann schon das Richtige machen und interagieren, sondern mir scheint, er denkt das ganze Ding aufs Mal und spielt seinen Teil und die anderen haben ihren Teil beizutragen, aber in dem Sinn, wie er sich das denkt.
Mit Valentin Dietrich hat er einen E-Bassisten mit dabei, also einen elektrischen Bass, nicht einen Kontrabass, wie das häufig auch passiert. Macht das den Sound präsenter? Hat das auch etwas mit dem Rock-Appeal zu tun?
Ja, und ich denke, dass ein E-Bass eben präsenter interagieren kann. Ein E-Bass ist von der Präsenz des Tons ähnlich wie ein Klavier und insofern viel dichter im Geschehen, als das ein Kontrabass machen könnte.
Es gibt auch diese Analogie zu einem klassischen Rocktrio. Das klassische Rocktrio würde dann beinhalten Elektrogitarre, Elektrobass und Schlagzeug. Das ist irgendwo die kleinstmögliche Einheit, wo man diese Art von Grooves sinnvoll etablieren kann. Wenn Yves Tyler das in den Jazz transformiert, dann ist er natürlich sehr nahe bei dieser Rocksprache auch. Und der Groove, den wir hier gehört haben, der könnte durchaus auch mit einer Gitarre gespielt werden.
Nun ist Yves Tyler ja aber nicht nur als Pianist, sondern gerade auch als Komponist, auch für Formationen bekannt, die gerade kein Klavier dabei haben. Könnte das auch ein Grund sein, dass einer, der gerne komponiert, mit diesem kleinen Format arbeitet, oder ist das nicht viel eher ein Widerspruch, zu sagen, so wenige Stimmen und dann komponiert man gerne dafür?
Ich sehe hier weniger Widerspruch als wirklich, wie Sie gesagt haben, das ist eine Einheit, der komponiert aus der kleinstmöglichen Formation heraus, experimentiert das und braucht diese Formation wirklich auch als Ideenlabor, das ist ja sinnvoll. Das war in der Klassik nicht sehr viel anders, als man vielleicht für ein Streichquartett halt wirklich die Ideen verwendet hat, die damals zu derjenigen Zeit kühn waren und die ausprobiert werden wollten.
Sie selber sind Pianist, Jodok Hess. Wie sieht dann die Geschichte aus Ihrer Sicht aus, die Sie das Instrument genauer kennen?
Das Interessante für den Pianisten ist, glaube ich, eben schon auch, dass die Funktionen vom Bass und die Funktionen des perkussiven Spiels im Klavier wie zum Teil verdoppelt werden können und zum Teil dem Pianisten abgenommen werden können. Das heißt, man hat dann eine Art breite Möglichkeit, man delegiert oder man macht mit auf beide Seiten Richtung Bass oder Richtung Perkussion oder Rhythmus. Und ich glaube schon, diese Formel, die Sie fast schon genannt haben, Peter Bühle, eine Art Reduce to the Max, die spielt schon eine große Rolle.
Die spielt auch ökonomisch eine ganz große Rolle. Piano-Trios sind eine kleine Einheit, die eigentlich fast in jedem Kontext funktionieren. Und wenn ich in einem Club irgendein brauchbares Piano oder ein Flügel rumsteht, dann wird das heutzutage auch gerne mit einem Digitalpiano gelöst.
Und ich möchte noch hinzufügen, vor 30 Jahren waren die Klaviere, die in den Clubs herumstanden, zum Schreien. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist der Flügel fast die Normalausrüstung. Ein Klaviertrio fühlt sich meistens wohl in einem Club mit dem Material, was da ist.
Jetzt haben wir wie zwei Erklärungen für einen Boom. Auf der einen Seite, es gibt anständige Klaviere, man spielt gerne auf einem solchen Instrument. Auf der anderen Seite, in wirtschaftlich engen Zeiten, Sie haben die Wirtschaftlichkeit angesprochen, Peter Böhli, scheint das eine tourneetaugliche Formation zu sein.
Ja klar, drei Musiker sind billiger als vier Musiker, das ist ganz einfach. Und in den Zeiten, wo die Gagen auf Minimum bzw. auf Unterminimum gesunken sind, spielt das natürlich eine matchentscheidende Rolle.
Sie, Peter Bühli, haben bei Yves Tyler bereits schon den Rock Appeal erwähnt. Noch mehr in diese Richtung geht das Trio um den Pianisten Stefan Rusconi. Er hat ein ganzes Album der Rockband Sonic Youth gewidmet. Was zeichnet jetzt diese Arbeit aus?
Ja, diese Arbeit zeichnet ganz bestimmt aus, dass er genau das Umgekehrte versucht. Er versucht, die Gitarre aufs Piano zu übertragen und versucht das mit verschiedenen Ansätzen, klanglich schon mal. Ich kann mich erinnern, dass er bei der Aufnahme nicht nur den klassischen Konzertflügel eingesetzt hat, sondern dass er wollte, dass ein Stubenklavier auch zur Verfügung steht, das einen etwas bodenständigeren Sound vermittelt und er wollte genau das. Er suchte diese Anbindung an einen Rocksound, an eine leicht dreckige E-Gitarre, die vielleicht noch mit Verzerrer über einen Verstärker gespielt wird. Und das ist natürlich mit dieser Instrumentenwahl schon ein bisschen näher gekommen. Aber ich denke auch, dass Rusconi Trio versucht, diesen Rock-Appeal nicht nur mit Instrumentenwahl nachzuvollziehen, sondern durchaus mit strukturellen Ideen.
Das Rusconi-Trio mit dem Titel Sunday auf einem Upright-Klavier hörbar eingespielt. Vermisst eigentlich Stefan Rusconi den Sound der Klaviere vor 30 Jahren, Bert Blaser, den Sie erwähnt haben?
Ich glaube nicht, dass er den vermisst. Es ist einfach ein anderer Sound. Es gibt ja viele Tasten. Früher hatten die Tastenleute 270 Grad Tasten in vier Stockwerken rund um sich herum. Heute kann man das alles in einem Computer haben. So ist das Stubenklavier eine Möglichkeit. Man könnte vielleicht auch das Stubenklavier in einem Computer haben, wer weiß.
Das Rusconi-Trio ist sehr konsequent in diesem Rock-meets-Jazz-Genre sozusagen unterwegs. Besonders ist das Rusconi-Trio auch in anderen Dingen, zum Beispiel was den Vertrieb der eigenen Musik angeht.
Ja, das passt natürlich hier zum Genre, das sie spielen. Das ist Sonic Youth ist Alternative Rock Music und auch die Vertriebskanäle sind alternativ. Das heißt, man sucht neue Wege der Distribution. Die klassischen Vertriebskanäle via Labels oder große Labels sind ja heute kaum mehr wirklich wirksam oder existent. Rusconi ist zur Gegenoffensive übergegangen und hat eigentlich alle Musik, die neu aufgenommen wurde, ins Netz gestellt zum freien Download für alle, die es möchten. CDs kann man noch kaufen, wenn man denn wirklich haptisch etwas braucht. Aber auf die andere Seite ist wirklich so, die Musik soll reingestellt werden und Rusconi bittet sein Publikum darum, reinzukommen in die Konzerte und dort Geld abzuliefern, dass die Band überhaupt weiter existieren und arbeiten kann.
Nun habe ich hier aber schon noch ein Fragezeichen. Eigentlich wäre ja genau seine Band mit einem Vertrag bei Sony sehr erfolgreich gewesen. Also es ging ein Raunen vor ein paar Jahren durch die Jazzszene, die haben einen Major-Label-Vertrag. Ist dann diese Revolution, die sie da jetzt anzetteln und sich auf Internet präsentieren und gratis präsentieren, ist das nicht ein Holzweg?
Ja, ich habe ihn genau das mal gefragt vor einigen Wochen und er sagte, Rusconi sei eben eigentlich de facto behindert worden vom Label, in dem gewisse Dinge aus rechtlichen Gründen nicht gehen, dass zum Beispiel schöne Filmchen auf YouTube gestellt werden. Das Label hat solche Dinge nicht erlaubt, weil sie offensichtlich Angst gehabt haben, dass da irgendwelches Geld an ihnen vorbeifließt. Deshalb am Schluss einfach die pragmatische Entscheidung, wir machen das selbst. Vielleicht haben wir nicht dieselben Möglichkeiten im Großen, im Kleinen aber haben wir sie sicher.
Also es scheint dieser Weg aufs Internet zu gehen ein gangbarer Weg zu sein.
Es macht den Eindruck, dass er gangbar ist. Vielleicht ist es eben genau diese pragmatische Lösung, die eben halt funktioniert, weil die möglicherweise kommerziell lukrativeren Lösungen, die es früher gab, heute nicht mehr da sind.
Einen Einwand hätte ich natürlich schon noch zu machen, was das anbetrifft. Es ist natürlich für Künstler, die etwas etablierter sind, beziehungsweise die diese Plattform eines etablierten Labels schon mal gehabt haben, viel, viel einfacher, aufs Internet zu gehen und ihre Sachen zur Verfügung zu stellen, als für eine Band, die frisch aus dem Probenkeller kommt und da versucht, sich mal selbst irgendwo eine Plattform zu schaffen und ein Publikum zu schaffen. Das eine bedingt das andere irgendwo ein bisschen und das ist natürlich schon nicht so ganz einfach. Von daher ist der Schritt von Rusconi durchaus nachvollziehbar, ob er für andere Bands oder für jüngere Bands als Rusconi jetzt noch auch empfehlenswert ist, das ist dann wieder eine andere Frage.
Wie steht es dann um die wirtschaftliche Lage dieser jüngeren Bands?
Die wirtschaftliche Lage ist nicht existent. Die versuchen sich irgendwie einen Platz zu schaffen, im Wissen, dass tausend andere denselben Platz auch suchen und dass dieser Platz begrenzt ist. Das ist Wettbewerb pur. Am Schluss gewinnt möglicherweise derjenige, der am besten ist, vielleicht auch nur derjenige, der sich am besten verkauft. Wer weiß.
Mit Wettbewerb haben Sie ein Stichwort geliefert, Beat Blaser. Sie, Peter Böhli, haben in Jazz aktuell kürzlich von einem Preisregen im Juni gesprochen, der auf die Jazz-Szene Schweiz niedergeht. Ist das dann doch ein Tropfen auf den heißen Stein?
Es ist nicht der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, es ist etwas völlig anderes. Dieser Preisregen bringt finanziell den einzelnen Gruppen ja nicht wahnsinnig viel beziehungsweise gar nichts. Der Echo Jazz in Deutschland ist ja nicht mal mit Preisgeld dotiert. Was passiert, ist etwas ganz anderes. Man schafft Öffentlichkeit für eine Musiksparte und egal wer gewinnt, es passiert etwas für den Jazz als Ganzes. Man erzeugt Aufmerksamkeit bei einem breiteren Publikum. Das sind Anlässe, die einen gewissen Bling-Bling-Faktor haben, die im Fernsehen übertragen werden, wo diese Art von Musik dann plötzlich wieder zum Gespräch wird.
Das heißt, das Klaviertrio im Speziellen und die Jazzband in der Schweiz im Allgemeinen ist eine Art Gesamtkunstwerk. Man muss sich auf verschiedenen Ebenen verkaufen, man muss auf der Bühne eine Leistung bringen, aber auch medial.
Das ist dezidiert so. Man kann sich nie zurücklehnen und einfach nur denken, weil man jetzt gute Musik produziert oder spannende Musik spielt, die vielleicht in einem Teil der Presse hochgejubelt wird. Das heißt noch lange nicht, dass man mit dieser Art von Musik auch wirtschaftlich eine Basis findet, die dann auf Jahre tragbar ist.
Wir haben Yves Tyler und Stefan Rusconi kurz gehört mit Musikbeispielen. Mit ihnen wären viele andere zu nennen, die sehr innovativ eben in diesem Gesamtkunstwerk-Trio unterwegs sind. Zum Beispiel Wayne aus Basel, das Trio um die Gebrüder Abends, Fabian Müller mit seinem Trio, Pleistow auch aus der Westschweiz. Klanglich innovativ ist auch ein weiteres Trio um einen Westschweizer Pianisten unterwegs, Colin Vallon. Und trotzdem passt er offenbar mit seiner Klangästhetik ins Programm eines Labels, das auch die Keith Jarrett Trio Alben herausgibt, nämlich ECM, was sonst von den Schweizer Pianisten nur Nick Bertsch für sich beanspruchen kann. Hat jetzt Nick Bertsch, hat Colin Vallon den Hauptpreis mit diesem Labelvertrag ECM?
Vielleicht ist das so. ECM ist ein Multiplikator oder ein Label wie ECM ist ein Multiplikator, der nicht zu unterschätzen ist. Das ist ein Laden, der seit 40 Jahren in diesem Geschäft tätig ist, mit all den Möglichkeiten, mit einem riesigen Vertriebsnetz, mit medialen Möglichkeiten eines Konzerns, zudem in hohem Ansehen stehend, sowohl im Jazz als auch in der klassischen Musik. ECM ist der Ritterschlag, denke ich schon.
Und was macht Colin Vallon jetzt mit seinem Klaviertrio? Verkauft er sich Manfred Eicher oder macht er sein eigenes Ding?
Er hat das Glück, dass Manfred Eicher das liebt, was er macht, nämlich diese offene Sprache, diese ruhige Sprache, dieses vielleicht etwas Nordische, was er macht, obwohl er natürlich Westschweizer ist. Das scheint Manfred Eicher zu gefallen. Folglich nimmt er es in sein Programm auf.
Thank you.
Das Trio um den Pianisten Colin Vallon mit Patrice Morin und Samuel Roran, Bass und Schlagzeug. Peter Bühli und Bert Blaser, ist das jetzt Mainstream, was wir da gehört haben?
Nein, das ist ganz klar kein Mainstream. Es wird ja kein bekanntes Material extemporiert. Es ist kein Standard, den Colin Vallon spielt. Es ist auch die Art und Weise, wie er das thematische Material angeht, natürlich weit weg vom Piano-Trio Mainstream, wie wir ihn von anderen Bands her kennen.
Aber der Sound ist doch sehr angenehm, so, das geht gut runter.
Das hat vielleicht eben mit ECM zu tun. ECM ist bekannt für diesen schönen, gepflegt gemachten, gut aufgenommenen Sound, etwas hallig vielleicht, in großen Räumen stattfindend. Das gefällt uns, das hat die katholische Kirche schon längst gemerkt.
Und bei Colin Vallon kommt ja mit der Präparation im Klavier noch ein Element hinzu, das dann doch eben auch an die Ränder geht, sozusagen soundmäßig. Scheint überhaupt ein Thema zu sein jetzt in dieser knappen halben Stunde, die Sounds, die gepflegt werden in den Piano-Trios.
Es ist eben so, dass das Piano-Trio zwar nicht erfunden ist, aber das Instrumentarium ist klar. Es ist ein Klavier, es ist ein Bass, es ist ein Schlagzeug. Aber was mit dem Klavier, was mit dem Bass, was mit dem Schlagzeug passieren soll und wie diese Instrumente im Einzelnen gespielt oder eben auch präpariert sein sollen, das ist nicht gesagt. Und am Schluss geht es im Jazz halt immer um den eigenen Sound. Wie man den sucht, ob mit Präparationen, wie das Colin Vallon macht, oder mit elektronischen Verfremdungen, mit speziellem Schlagzeug, wie das Vera Kappler, die wir noch nicht erwähnt haben, zum Beispiel macht. Das ist die Sache desjenigen oder derjenigen, die das Konzept entwirft.
Ich würde noch ergänzen bei Colin Vallon, er spielt natürlich nicht nur Präparationen, sondern Beat Blaser hat das erwähnt, Elektronik ist auch im Spiel. Ein E-Bau, den er über die Saiten hält, erzeugt eine Schwingung, die er abnimmt und die dann natürlich das Klavier in Richtung vielleicht mal Orgel, vielleicht mal Gitarre transformiert. Und das hilft natürlich schon auf der Suche nach einem eigenen Sound, auf dem Colin Vallon ganz bestimmt unterwegs ist. Und andererseits wäre dann für mich natürlich die Frage im Raum, wie schafft man es, wenn man solche Mittel weglässt, wenn man nicht präpariert, wenn man keine Elektronik ins Spiel bringt, wenn die Spielkonzeption nicht öffnet, wie schafft man es dann, einen eigenen Sound hinzubekommen, ja, oder Kess?
Ja, das ist die Frage, die Beat Blaser schon aufgeworfen hat, mit dem eigenen Sound, der sowieso immer im Zentrum steht, vom Jazzmusiker, der eben nicht Interpretationen großer Werke aufs Parkett legen muss, sondern eigene Sachen bringt. Zentral ist bei allen genannten Trios, dass sie eigene Stücke spielen. Sie haben gesagt, Mainstream, das ist, wenn man traditionelles Material abliefert auf eine eigene Art, aber doch zurückgreift auf altes Material. Das machen eigentlich die allermeisten erfolgreichen Trios. Und wenn sie es nicht machen, dann haben sie einen so neuen Zugang dann eben doch wieder zu traditionellem Material, dass sie mit diesem vertrauten Instrumentarium dann wieder Neues schaffen können. Die Suche nach der eigenen Stimme. Vera Kappeler hat, Sie haben Vera Kappeler erwähnt, in diesem Zusammenhang mir gegenüber auch gesagt, dass ich eben vielleicht gerade mit vertrauten instrumentalen Besetzungen bewusst Neues sich erkunden lässt, dass man gerade deshalb Neues sucht, weil das Format so vertraut ist.
Das Format ist eben vertraut und ist es doch nicht. Es gibt Klaviertrios seit, glaube ich, 1937 mit diesem Instrumentarium. Das schafft zwar einen riesen Ballast von Möglichkeiten, die schon da waren und denen sich man entziehen muss. Auf der anderen Seite ist eigentlich alles gesagt. Und somit ist es vielleicht wieder etwas einfacher, seine eigene Stimme zu finden in diesem breiten Angebot, das da herrscht.
Und dazu kommt auch, dass im Jazz im Speziellen eine Öffnung stattgefunden hat, vermehrt Richtung Rock, wir haben es festgestellt, auch gegenüber Weltmusik und gegenüber der neuen E-Musik. In dieser Richtung ist ein Trio unterwegs, das wir uns zum Schluss noch anhören. Das Trio um den Pianisten Michael Arbenz, Wayne heißen die. Was machen jetzt die mit dem Trio-Format?
Die nehmen sich zum Beispiel bekanntes Material wie Porgy and Bess vor und verfremden es auf ihre ganz eigene Weise. Sie dekonstruieren quasi die musikalische Struktur und machen aus Gershwin eigentlich einen Neuturner. Und das ist ja eigentlich eine gute Idee, weil wenn man Material wie von Gershwin gespielte Nummern im Piano-Trio-Format nochmal auf die traditionelle Art zu spielen versucht, dann stellt man sich in Konkurrenz mit Leuten wie Keith Jarrett. Und das ist nun mal einfach nicht lustig, weil auf dieser Schiene kann man irgendwo keinen Blumentopf mehr gewinnen.
Wenn macht irgendwo das Gegenteil, das finde ich bemerkenswert. All diese Bands wie Rusconi und Company, die versuchen irgendwo die Sprache aufzunehmen, die man kennt, die Rocksprache, die vielleicht sogar erfolgversprechend ist. Wayne macht das komplette Gegenteil, nämlich so kompliziert wie möglich. Das ist unglaublich komplizierte Musik, was die herstellen, eben aus einem normalen Standard wie Summertime oder weiß ich was. Das hat sich gewaschen und das ist überhaupt nicht mehrheitsfähig, was die machen. Ich finde das mutig, was die spielen.
Gershwin zum Neutöner machen, das schaffen also die Jungs im Trio Wayne. Sie haben in einer Produktion vor dieser Porgy & Bess Produktion sogar einen Neutöner mit in die Band genommen, wenn man denn so sagen kann. George Ligeti ist da dabei. Das ist das musikalische Schlusswort in unserem Gespräch zum Piano-Trio. Eine Formation, die, wir haben es gehört, in der Schweiz boomt und eben von Rock bis neue E-Musik in einem unglaublich breiten musikalischen Spektrum stattfindet. Eine Formation aber auch, die wie alle anderen Jazzformationen in der Schweiz und wohl überhaupt in Europa unter enormem wirtschaftlichen Druck steht und diesem Druck aber auch etwas entgegensetzt. Auf jeden Fall sehr innovative Musik. Zum Teil sind es auch sehr innovative Ideen und Versuche, sich eben neue Kanäle zu erschließen, um an ein Publikum und so auch an einen Lebensunterhalt heranzukommen. Das Piano-Trio, also als Sahnehäubchen-Beispiel für das sehr lebendige Jazzland Schweiz, das war es schon fast von Reflexe. Herzlichen Dank, Peter Bühli und Bert Blaser, für dieses Gespräch. Und jetzt heißt es Ligeti eats Spaghetti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.